Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen auf die heutige Sendung. Freue ich mich besonders. Und es geht los mit Melody Gardot, Worrisome Heart.
This here worrisome heart.
Melody Gardot, Worrisome Heart, herzlich willkommen nochmal zur Hörbar Rust. Würden Sie alle großen internationalen Schauspielernamen, die Ihnen einfallen, auf ein Blatt Papier schreiben und noch die Starregisseure dazu und meinetwegen noch die großen Filmkomponisten, Sie alle würden jetzt auf diesem großen Blatt stehen und würden Sie dann nach einer Verbindung zwischen all diesen Menschen suchen, nach einer Gemeinsamkeit, dann stünde da mit ziemlicher Sicherheit ein Name, sein Name.
Hörbar Rust. Heute mit
Michael Ballhaus, 76, Kameralegende. Es ist August in Berlin, als Michael Ballhaus dort 1935 das Licht der Welt erblickt, ohne Einfluss auf die Blende nehmen zu können. Als der Krieg tobt, ziehen seine Eltern nach Coburg und gründen wenig später ein Theater. Ballhaus macht eine Lehre zum Fotografen, arbeitet als Kameraassistent, dreht 1968 seinen ersten Kinofilm und trifft Ende der 60er schicksalsträchtig auf Rainer Werner Fassbinder, mit dem er 17 Filme dreht. Hollywood ruft an, wirklich, und Ballhaus folgt dem Ruf, dreht mit den größten Regisseuren und Schauspielern Filme wie Godfellas, Zeit der Unschuld oder Bram Stokers Dracula. Angeblich hat sich der Meister jetzt zur Ruhe gesetzt. Aber glauben wir es? Michael Ballhaus, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Ja, willkommen nochmal. Ich glaube Ihnen kein Wort. Niemals haben Sie sich zur Ruhe gesetzt. Kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, das stimmt. Ich habe mich nicht zur Ruhe gesetzt. Ich hatte auch gar keine Lust, mich zur Ruhe zu setzen. Weil erstens mal habe ich meinen Beruf über alles geliebt. Und bin eigentlich immer, auch als ich meinen Job in Amerika beendet habe, weil es mir einfach zu anstrengend wurde und weil ich genug hatte von Amerika, habe ich trotzdem immer eigentlich weitergemacht. Ich habe unterrichtet an verschiedenen Filmschulen in München, in Hamburg, in Berlin und ich war immer mit Studenten verbunden. Und dann habe ich angefangen, so kleine Filmchen zu drehen für die Umwelt und dachte, ich könnte irgendwas bewegen. Ein Traum. Aber ich war immer eigentlich aktiv.
Ja, aber ich glaube, dieses ein Traum, was Sie jetzt gerade noch hinzufügen, diese kleinen Schritte, die bewirken ja auch unter Umständen etwas. Das heißt ja irgendwie, man kann nicht die Welt verändern, aber man kann die Gedanken der Menschen verändern und die Menschen verändern dann die Welt. Wer weiß, was Sie mit Ihren Filmen dann doch losgetreten haben mit den kleinen Filmen. Glauben Sie nicht daran?
Doch, ich hoffe darauf. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich mache jedenfalls weiter. Ich mache auch weiter mit diesen Geschichten, aber vielleicht ein bisschen auf einer anderen Ebene.
Wenn Sie einem Laien jetzt mal erklären müssten, worin sich ein guter Kameramann von einem schlechten unterscheidet. Der Laie würde jetzt sagen, da ist eine Kamera, das Bild darf nicht schief und nicht unscharf sein und möglichst kein Schatten auf dem Gesicht. Das kann ja nicht alles sein. Was macht Sie denn zu so einem Zauberer?
Nee, das kann wirklich nicht alles sein, weil alles das, was Sie genannt haben, das kann auch sein. Es kann auch ein Schatten auf dem Gesicht sein. Es kann auch unscharf sein. Manchmal ist Unschärfe sehr spannend. Was es sein muss, ist, dass man eine Geschichte erzählen will, dass man mit Bildern etwas erzählen möchte, was Worte nicht erzählen können, was man mit Licht erzählen kann, mit Licht und Schatten, was man mit Einstellungen, mit Einstellungsgrößen erzählen kann. Das sind alles Dinge, die mit einer Geschichte zusammenhängen. Und wenn man diese Geschichte versteht und sie erfüllt hat und diese Gefühle sozusagen in Bilder umsetzt, dann ist eigentlich was sehr Gutes passiert.
Die meisten Kameramänner, die jetzt nicht ihren Status haben, die werden sich natürlich auch der Geschichte des Regisseurs unterordnen müssen. Der Regisseur ist derjenige, der die Bilder entwickelt in seinem Kopf. Und der Kameramann ist ja oftmals der Ausführende, der Gehilfe oder der Umsetzer in dem Sinne. Haben Sie schon gemerkt, dass Sie da einen Sonderstatus haben? Klar, müssen Sie gemerkt haben, oder?
Ja, ich habe das schon gemerkt, weil die Regisseure, mit denen ich gearbeitet habe, immer das Gefühl hatten, dass ich mir auch selber Gedanken darüber gemacht habe, wie diese Bilder aussehen könnten. Mhm. Und natürlich habe ich mit Regisseuren gearbeitet, die sehr klar wussten, was sie wollten. Dann war es an mir, ihre Visionen umzusetzen in die Wirklichkeit. Und das ist mir bei Regisseuren wie Scorsese zum Beispiel natürlich sehr gut gelungen, sonst hätten wir nicht so lange zusammengearbeitet. Und bei Rainer Werner Fassbinder war das ein bisschen anders. Der wusste mal ziemlich genau, was er wollte. Aber auch da gab es die Möglichkeit, eigene Ideen zu entwickeln oder einfach die schwierigen Aufgaben, die man gestellt bekam, dann umzusetzen.
Mhm. Ich freue mich sehr, mit Ihnen jetzt gleich durch Ihr Leben zu wandern, ein bisschen zu marschieren und so ein paar Etappen mitzunehmen. Wir starten jetzt aber mit Lied 1 und auch Geschichte 1. Es wird uns nicht gelingen, hier chronologisch mit den ganzen Songs umzugehen, denn Bruce Springsteen, da sind Sie ja schon älter, da geht es ja nicht mehr um Ihre Jugend. Sie haben Bruce Springsteen kennengelernt.
Ja.
Und für ihn gearbeitet, mit ihm gearbeitet.
Ich habe mit ihm vier Rockvideos gemacht. Und das war eine ganz große Freude, weil ich bin ein großer Fan von seiner Musik und seinem Engagement. Mhm. Und ihn persönlich kennenzulernen, war wirklich was Besonderes. Also dieser Mensch, der so selbstverständlich mit seinem Ruhm und mit seiner Bekanntheit umgeht. Also andere Leute, die so bekannt sind wie Bruce, die würden immer eine Bodyguard bei sich haben. Bruce ist mit mir in eine einfache Kneipe gegangen und ich gesagt, wo ist denn dein Bodyguard? Und er sagt, brauche ich nicht. Wenn ich einen bräuchte, dann würde ich die falschen Sachen machen.
Verstehe. Und dieses Lied My City of Ruins, steht das für, haben Sie das auch gemacht, das Video? Steht das für etwas Besonderes?
Das habe ich nicht gemacht. Das ist auch kein Rockvideo, das ist nur eine CD. Das hat er nach dem 9/11 gemacht. Und das hat mich sehr berührt. Das hat mich erinnert an die Zeit mit ihm. Also meine Zeit mit ihm war sehr viel früher. Also die war eben eigentlich so mehr in den, wann war das? So 74.
Ach, so früh, okay.
Ja, sehr früh.
My City of Ruins, Bruce Springsteen, mitgebracht von Michael Ballhaus, der heute hier zu Gast ist. Ein waschechter Berliner, im August 1935 in der Charité zur Welt gekommen, woran Sie sich nicht erinnern werden wahrscheinlich. Stellen Sie uns doch Ihre Eltern vor, Oskar und Lena.
Meine Eltern waren beide Schauspieler. Sie waren beide im Theater tätig. Mein Vater hat auch ein paar Filme gedreht. Sein Bruder Karl Ballhaus war etwas bekannter, der hat mehr Filme gemacht als er. Aber die beiden waren mehr im Theater tätig. Meine Mutter war teilweise am Schillertheater engagiert. Und sie haben beide Funk gemacht und eben alles, was so Schauspieler machen.
Und Sie hatten einen großen künstlerischen Freundeskreis. Das heißt, ja. Wenn Sie sich an Ihre Kindheit erinnern, an die ersten Jahre, da waren schon immer unglaublich viele Intellektuelle und Künstler, Schauspieler, die auch in Opposition ja zu den Nationalsozialisten standen. In der Zeit auch schon. Klar.
Ja. Mhm.
Und es gab jemanden, der versteckt wurde in Ihrer Wohnung.
Ja, das war ein jüdischer Autor, ein Freund der Familie. Und der wusste nicht wohin und meine Eltern haben gesagt, du kannst bei uns unterkommen, aber wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Und das waren wir dann auch. Ich weiß nur, dass meine Eltern immer große Angst hatten. Also wenn bei uns es an der Tür geklingelt hat, dann wurden wir Kinder eigentlich erst ins Kinderzimmer geschickt, weil es konnte auch die Gestapo sein.
Wie hat man denn Sie, also Sie und Ihre Schwester Nele, ne? Die ist, glaube ich, 2 Jahre jünger als Sie.
Ja,
drei. Wie hat man Sie denn vorbereitet oder gebrieft? Letztendlich ist es ja ein Risiko in dieser Zeit, mit 2 Kindern in dem Alter, denen zu erklären, worum es da geht. Sie haben ja auch Sachen beobachtet. Manchmal kamen Sie in so einen Raum. Sie haben gesehen, wie Leute mit Decken über dem Kopf Radio gehört haben, weil es verboten war. Wie wurden Sie denn da gebrieft?
Ja, ich versuche mich daran zu erinnern. Wir wurden natürlich gebrieft, aber ich glaube natürlich nicht in der vollen Wucht eigentlich der Tatsachen. Aber die haben uns schon gesagt, wir müssen vorsichtig sein, dass hier jemand wohnt bei uns. Das ist nicht legal und wenn das rauskommt, dann werden wir bestraft. Mhm. Und wir müssen sehr, das ist aber ein guter Mensch und ein guter Freund. Aber das System, in dem wir jetzt leben, möchte diese Menschen nicht haben. Und so, glaube ich, ist es uns erklärt worden. Also genau kann ich mich natürlich auch nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, dass wir gebrieft wurden, weil wir kamen dann auch, wenn Alarm war, in einen Bunker zusammen. Der war sehr sicher, der war, glaube ich, der Stützpunkt der Marine oder so. Und da war ein sehr sicherer Bunker. Und die Menschen, die unter uns wohnten, das war ein Mensch, der ein hohes Tier war in der Gestapo. Und die Kinder von dem waren zusammen im Bunker und wir haben mit den Kindern gespielt. Und da war es natürlich besonders wichtig, dass man ein bisschen informiert wurde.
Na klar. Sie erinnern sich tatsächlich auch noch daran, wie Sie in den Luftschutzbunker gegangen sind mit Ihrer Mutter über Trümmer. In irgendeiner Erzählung oder Geschichte haben Sie mal gesagt, ich fühlte mich so stark, weil ich sie führte. Also weil ich so voranging und sie sozusagen in den Luftschutzbunker führte.
Sie war nachtblind und ich konnte sehr gut sehen und ich habe sie an der Hand genommen und habe sie dann in den Bunker. Der war nur so um die Ecke von unserer Straße, von der Meerscheidstraße. Und deswegen war das natürlich, ich habe mich natürlich auch toll gefühlt. Für Kinder ist ja auch Krieg was ganz anderes. Also wir hatten auch das Gefühl, es war auch schön, dass unser Kinderzimmer nie dunkel wurde, weil Berlin hat immer gebrannt und zwar immer durchs Fenster kam immer Licht rein. Und das fanden wir natürlich toll, dass es immer hell war ein bisschen. Und dass wir natürlich auch nachts aufstehen durften und dann in diesen Bunker und dann mit den Kindern spielen.
So haben Sie das empfunden?
Ja, wir haben es nicht so sehr als Angst empfunden.
Es ist interessant, weil es ja oft heißt, dass sich die Angst von Eltern auf die Kinder überträgt. Man nimmt es mit harmloseren Beispielen, wenn sich Eltern streiten und dann eine gewisse Spannung da ist, sagt man, Kinder spüren das. Glauben Sie, dass Sie die Todesangst, die ja teilweise vielleicht auch da war, die Ihre Eltern vielleicht ja hatten, gar nicht so gespürt haben, dass sie sich gar nicht auf Sie übertragen hat?
Ich glaube nicht, dass es sich so übertragen hat. Weil also erstens war unser Vater war Soldat, der war im Krieg.
Der war gar nicht da.
Der war nicht da. Und ich glaube, dass meine Mutter uns da sehr, unsere Mutter uns da sehr geschützt hat.
Totaler Zeitsprung, Achsensprung. U2, Sunday, Bloody Sunday. Was erinnern Sie bei diesem Lied oder woran erinnern Sie sich?
Das ist so eine schöne Erinnerung an New York, an diesen Hafen in New York. Und da hatten die ein öffentliches Konzert. Und da bin ich hingegangen, weil ich ein großer Fan von denen war. Und das hatte eine solche Kraft und eine solche Wucht, dieses Konzert und dieser Song, mit welcher Begeisterung sie das vorgetragen haben. Ging mir richtig, da kriegte ich so eine Gänsehaut. Das ist mir, also ich habe noch tagelang dieses Lied gesungen, weil ich so begeistert war davon.
Können Sie das zeitlich etwas einordnen? Wann war das ungefähr?
Das ist bei mir immer so ganz schwierig.
Ich kann es auch nicht.
Mit der
Zeit. Gut, dann werde ich Sie um sowas nicht mehr bitten. Ich könnte das auch nicht.
Ich konnte immer nur meine Frau, die Helga, fragen und konnte sagen, welches Jahr war denn das?
Das war bestimmt Mitte der 80er. Also wenn U2 noch ziemlich frisch war?
Ja. Die waren sehr frisch. Das war ihre erste Tour, glaube ich, in Amerika, in New York.
80, dann war das bestimmt Mitte der 80er. Jochen?
Könnte sein.
Unser Techniker macht das. Könnte sein. Mariam?
Ja, also derzeit haben wir auch gelebt in New York und das könnte hinhauen. Mhm.
Radio Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Kameralegende Michael Ballhaus. Als Berlin bombardiert wurde und zu oft brannte und es wirklich zu brenzlig wurde, hat ihre Mutter ihre beiden Kinder genommen, nämlich sie und ihre Schwester, und ist zu einer Verwandten nach Coburg gegangen, gefahren, gezogen. Die sind da nämlich auch geblieben, ne?
Ja, wir sind bis zum Ende des Krieges natürlich da geblieben. Das war ihre Schwester, Tante Anne.
Ach so, das war die Schwester.
Ja. Und die hatten eine Wohnung frei, also oder haben eine frei gemacht für uns. Das waren einfach nur zwei Zimmer und eine kleine Küche. Und das war für uns natürlich ganz wunderbar, weil es wurde wirklich ja sehr gefährlich. Und das Ende des Krieges in Berlin nicht erleben zu müssen, war natürlich ein Segen. Das war ja wirklich ganz schlimm. Das muss furchtbar gewesen sein. Und das haben wir natürlich dann später alles gesehen. Aber dieses Ende des Krieges in Coburg war einfach, ja, also nichts im Gegensatz zu Berlin.
Das Gute war ja, dass ihre Eltern politisch völlig unbefleckt, wenn man so will, waren. Das heißt, es gab kein Auftrittsverbot. Ihre beiden künstlerisch wirkenden Eltern konnten also wieder innerhalb kürzester Zeit einen Kreis um sich versammeln, der auch einen Namen hatte, nämlich den Coburger Kreis tatsächlich.
Coburger Kulturkreis.
Kulturkreis, ja. Und haben dann gemeinsam ein Theater aufgebaut, das aber, glaube ich, ziemlich oft umzog in den ersten Jahren, oder? In Schlösser irgendwie. Ich habe versucht, diese Geschichte mal nachzuvollziehen. Da ging es viel hin und her.
Ja, es waren doch immer größere Abschnitte, es waren doch immer 7 Jahre. Mhm. Also wir haben 7 Jahre im ersten Schloss, in Schloss Wetzhausen, gewohnt, was ganz toll war. Das war so eine alte Raubritterburg aus dem 12. Jahrhundert. Und das nächste war dann irgendwie ein etwas zivileres Haus. Das war mehr ein Herrenhaus als ein Schloss. Das war hat aber immerhin schon mal 2 oder 3 Badezimmer. Während das alte Schloss nur einen Waschraum hatte, der eigentlich mehr für Wäsche gedacht war als für Menschen. Und das dritte war, da wohnen sie jetzt heute noch, und das ist heute noch der Sitz des Fränkischen Theaters, das ist Schloss Marsbach. Und das wird jetzt von meiner Nichte, Tochter meiner Schwester Nele, geleitet. Mhm. Und meine Mutter hat es immerhin bis zum Alter von 92 Jahren geleitet und hat auch noch mit 91 auf der Bühne gestanden. Und ich habe immer gezittert, ob sie vielleicht umfällt oder so. Oder sie fiel nicht um, sie trat auf und ich dachte, Donnerwetter, das ist unglaublich, diese Frau. Sie war wirklich eine tolle Frau.
Hatte viel Kraft. Und hat das sie dann auch mit ihrem Lebenspartner, ebenfalls einem Schauspieler, also dieses ganze Theater muss man sich wirklich als Topf vorstellen, wo ein Gemenge an Leuten rumwuselt und dann finden sich da neue Lieben und neue Menschen finden zueinander. Sie haben dort ihre Frau Helga kennengelernt über das Theater. Ihre Mutter hat ihren zweiten Ehemann über das Theater kennengelernt, der da ja auch arbeitete, glaube ich, ne?
Ja, und mein Vater seine zweite Ehefrau.
Ach so, auch noch.
Ja.
Ja, im Grunde muss man sich das ja wie eine Kommune vorstellen, in der sie damals gelebt haben, oder?
Es war wie die ersten Kommunen. Wir haben zusammen gegessen und es hat sich alles sehr vermischt da.
Jetzt gehen Sie mal ins Detail. Gegessen, das reicht uns nicht. Wie haben Sie das damals empfunden, die sogenannten Siegermächte? Die Amerikaner waren freundlich zu Kindern, heißt es ja immer. Haben Sie positive Erfahrungen gemacht? Schokolade, Kaugummi?
Sehr viel positive Erfahrungen. Also das war das erste Mal, dass ich einen Farbigen gesehen habe und das fand ich ganz toll. Der sah so toll aus und war so groß und stark. Und außerdem haben die Amerikaner unsere Wohnung besetzt, weil das passte ihnen gerade von der Location sehr gut. Und als die abzogen, haben die uns ganz viel Dosen dagelassen und haben uns Sachen geschenkt. Also das war wirklich, sie waren sehr willkommen als Besatzer sozusagen. Und wir haben uns gefreut, dass die endlich da waren, dass endlich dieses Dritte Reich zu Ende war.
Mit 10 haben Sie Ihre erste Zigarette geraucht, Ihre erste Chesterfield?
Da lagen immer so Packungen rum, so Camels und so. Und dann, ich meine, mir wurde sehr schlecht.
Haben Sie danach nicht weiter geraucht oder haben Sie später nochmal geraucht?
Ja, ein bisschen. Ich war nie ein richtiger Raucher war ich nie. Ich war mehr so einer, der mit anderen zusammen mal raucht.
Making Whoopie ist das nächste Lied, das wir von Ihnen spielen. Das kennen die meisten aus den fabelhaften Baker Boys. Und man kann sich an dieses Lied nicht erinnern, ohne Michelle Pfeiffer vor dem inneren Auge zu haben. Die sich räkelnde, wunderschöne Michelle Pfeiffer. die Sie ja kennen. Erzählen Sie uns ein bisschen von ihr und von dieser Szene, wie die entstanden ist.
Es war für mich sehr spannend, mit Michelle erst einen Film zu machen. Das war zwar nicht ihr erster, sondern ihr dritter Film. Und ich hatte die anderen Filme natürlich gesehen. Und da war sie immer so ein bisschen blass in den Bildern und dachte, ich muss was anderes mit ihr machen. Das war ja auch eine andere Rolle. Dann habe ich mit ihr sehr viel Teste gemacht, also Testaufnahmen. Und dann stellte ich fest, sie braucht direktes Licht. Und damit war sie auch einverstanden. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Ich mochte sie sehr, sehr gerne. Ich habe sie sehr verehrt. Und als ich dieses wunderbare Manuskript gelesen habe, habe ich gedacht, das ist die Szene, in der muss ich einmal um sie rumfahren.
Ah, der Ballhauskreise, ja?
Jawohl. Und da dachte ich, das ist eigentlich der Moment. Und dann haben wir das auch sehr gut vorbereitet. Ich habe gleich dem Regisseur gesagt, das können wir machen. Sagt er, wunderbar, toll, mach das. Und der hat mir sowieso alle Freiheiten gelassen. Er hat gesagt, mach du den Film, du kannst das besser.
Wenn man noch ganz kurz erklären darf, der Ballhauskreisel, wer jetzt nicht in der Branche arbeitet, wird das nicht einordnen können. Können Sie es kurz erklären?
Ja, das war von einem Film mit Rainer Werner Fassbinder. Der Film hieß Martha. Und der Rainer kam zu mir und sagte, das ist ein Moment, wo sich zwei Menschen begegnen. Und wir wollen dem Zuschauer eigentlich signalisieren, dass mit denen noch was Besonderes passiert. Was stellst du dir vor, was wir da machen könnten? Und dann habe ich gesagt, na ja, vielleicht fahren wir so im Halbkreis um sie rum. Und dann sagt er, warum nicht ganz rum? Dann sage ich, weißt du, das Gefälle hier ist etwas abschüssig. Und wenn ich hier einen Kreis lege, dann muss der im Wasser liegen. Der muss das also gelevelt sein. Wenn du deine Schauspieler dazu bringst, über diese Schiene rüber zu laufen, dann können wir das gerne machen. Lass das mal meine Sorge sein.
Sagte er.
Und dann hat er gesagt. Und dann habe ich dann die Schiene gelegt und dann ist Karl-Heinz Böhm mit einem großen Schritt über die Schiene gegangen. Und wenn man ganz genau hinsieht, dann kann man das noch sehen, so ganz kurz, so ein paar Frames, dass er da drüber gestiegen ist. Und dann war das eine sehr spektakuläre Einstellung, muss man sagen, weil er hat dann natürlich noch die Schauspieler sich einmal um sich drehen lassen und wir sind mit dem Zoom rangezoomt und es war wirklich eine Einstellung, die man nicht so schnell vergisst.
Die Kamera fährt in 360 Grad einmal um alles rum, ne? So dass man sich das eigentlich gar nicht erklären könnte. Okay. Gut, dann haben wir ein Bild dazu und jetzt haben wir das Bild zu der bezaubernden Michelle. Michelle Pfeiffer aus dem Film Die fabelhaften Baker Boys. Und wer hat die Kamera bedient? Natürlich Michael Ballhaus, unser Gast heute. Sie können ja im Grunde noch ganz andere Sachen aus dem Nähkästchen herausholen. Also ich war jedenfalls bei der Recherche extrem erstaunt, was ich da so fand, dass zum Beispiel John Travolta seine Texte gar nicht so gut kann. Dass der die ständig von Monitoren abliest, die da überall stehen am Drehort. Stimmt das?
Ja, das stimmt, sonst würde ich sowas nicht behaupten. Ich finde ihn einen hervorragenden Schauspieler und wie er das macht, finde ich auch großartig. Aber man musste tatsächlich Monitore hinstellen, immer wo, in welche Blickrichtung er ging, also immer möglichst neben den Partner, den er ansprach, da musste ein Monitor stehen und dann hat er den Text abgelesen. Ich meine, natürlich konnte er den Text, aber es war immer eine Sicherheit, die er haben konnte jederzeit. Und das war für ihn wichtig und hat es nichts ausgemacht.
Kann man das denn immer bewerkstelligen? Also da muss man ja auch sicher sein, dass der nicht im Bild ist und dass von dem kein Licht ausgeht und so. Ich stelle mir das als Laie sehr aufwendig vor bei so einer Szene.
Es ist ein bisschen aufwendig, aber natürlich für einen Star tut man dann alles, muss man leider auch tun. Also es hilft ja nichts. Das ist sozusagen seine Bedingung. Es gab eine Szene, da war ich ein bisschen sauer auf ihn, weil das war so eine sehr, sehr schöne Lichtszene. Es war so am Abend und die Sonne ging unter und hat sich so schön in den Bäumen da gespiegelt. Und wir fuhren vor ihm her und hatten rechts und links von der Kamera diesen Monitor. Und er hat es nicht geschafft, diese Szene hinzukriegen. Er hat die dreimal abgebrochen, das Licht wurde immer weniger. Und dann haben wir mit Hängen und Würgen noch den Take reinbekommen. Und da dachte ich doch, Mensch, für das Geld kannst du auch mal wirklich den Text lernen.
20 Millionen, wie viel kriegt denn? Also es ja, klar, wirklich Gagen bis 20 Millionen. Millionen, ne? Das kann man das sich gar nicht vorstellen. Ja. Wow, und Jack Nicholson zum Beispiel, ich weiß, das wird auch immer gerne genommen, das sagen sie jetzt nicht zum ersten Mal, aber der hat's ja im Ohr. Der kriegt ja seine Texte aufs Ohr.
Ja.
Wird das dann eventuell nachbearbeitet, wenn es mal einen Close gibt aufs Gesicht, dass man nicht denkt, dass der ein Hörgerät trägt? Oder wird das irgendwie wegretuschiert? Oder?
Das ist so verdeckt. Also er weiß immer, also wir wissen immer, in welchem Ohr es ist und passen dann halt auf, dass es nicht zu sehen ist. Aber er hat eben einen langjährigen Mitarbeiter und Freund, der sitzt in der Kabine und der liest den Text zu ihm. Und er macht es toll. Ich meine, er macht es toll. Er hat dann immer so Kunstpausen, die natürlich als Kunst ausgelegt werden. Aber er macht es fantastisch. Also er kann das ganz toll überspielen.
Meryl Streep hat eine Schokoladenseite, habe ich auch erfahren aus der Vorbereitung. Ich dachte immer, das wäre so die perfekte Schauspielerin, die keine klassische Schönheit ist, aber doch so unglaublich schön rüberkommt und dass die gar nicht so ein Beauty-Shot sein muss. Aber Sie sagen, es gibt eine Seite, die geht und eine Seite, die geht nicht, tatsächlich?
Naja, ich habe halt einen Film mit ihr gemacht, da hatte sie ein bisschen Probleme, sie war etwas zu alt für den Film. Und da hat ihr Maskenbildner sehr, sehr darauf geachtet, dass sie sozusagen von der falschen Seite nicht fotografiert wird. Und hat mich ein bisschen terrorisiert auch. Aber gut, man muss das hinnehmen. Aber es war manchmal nicht einfach. Aber ich musste manchmal wirklich Dinge umstellen. Also das Krankenbett stand normalerweise auf der linken Seite. Und dann hätte ich die falsche Seite fotografiert. Und dann musste ich das Krankenbett auf die andere Seite stellen. Dann musste alles umgebaut werden und sowas. Es war nicht einfach. Aber es ist dann auch gelungen. Es war nur ein bisschen nervig, möchte ich mal sagen. Aber sie ist eine hinreißende Schauspielerin und ich verehre sie sehr.
Auf solche Probleme werden Sie ja wahrscheinlich, und viele Kameramänner werden jetzt nicken und sagen, geht mir auch so, häufiger stoßen, weil Schauspieler natürlich und gerade Frauen schön aussehen wollen. Also so der Mut, dass man das wirklich mal eine Christiane Hörbiger oder eine Senta Berger mit grauen Haaren oder ungeschminkt oder auch Iris Berben manchmal, das sind ja wirklich sehr, sehr schöne, charismatische Frauen, die dann offenbar auch tatsächlich mit dem richtigen Regisseur gearbeitet haben oder auch den Mut gefunden haben, sich dann auch so zu zeigen. Aber die meisten wollen natürlich erblühen. Die wollen das perfekte Licht. Die wollen nicht matt aussehen, obwohl die Rolle es ja vielleicht manchmal erfordert. Also eine Frau, deren Kind entführt wurde, die kann ja nicht perfekten Glanz im Haar haben. Das wäre ja irgendwie komisch. Müssen Sie da direkt oft mit den Schauspielern sprechen, um denen das nochmal zu erklären? Dass sie jetzt so ein bisschen auf ihre Eitelkeit verzichten müssen oder haben die meisten das drauf?
Manchmal sind es nicht mal die Schauspieler. Also ich habe ja diesen Film gemacht, der hieß in Deutsch, mir fällt immer der deutsche Titel nicht an, Something Gotta Give, was das Herz begehrt.
Ah ja. Mit Jack Nicholson auch. Und,
ja. Und da wollte die Regisseurin, dass die Hauptdarstellerin eben nicht so aussieht, wie sie aussieht. Sie spielte zwar eine, die 60 ist, aber sie durfte natürlich nicht aussehen wie 60, sondern sie sollte lieber aussehen wie 45.
Und wir müssen noch mal kurz über den Namen reden, da fällt mir nämlich gerade nicht ein, die auch mit Woody Allen so viel gemacht hat.
Diane Keaton. Und das war ein Problem. Und ich musste mir da sehr viel Mühe geben und habe da lange rum experimentiert, bis das dann gelungen ist, dass sie wirklich faltenlos aussah. Mit einem ziemlichen Lichtaufwand und Filteraufwand und so. Aber dann ist es gelungen. Aber die Regisseurin war dann immer noch nicht zufrieden, weil sie eigentlich nie zufrieden war. Dann war doch irgendwo noch ein Fältchen zu sehen und dann hat sie wieder gemeckert.
Ist das eigentlich entspannter dann für Europa und europäische Filme, für das europäische Publikum zu drehen, als für das amerikanische? Gibt es da schon Unterschiede, dass man merkt, dass Regisseure, europäische Regisseure, da näher dran sein möchten an der Realität, so skandinavische Filme, englische Filme, da geht's ja nicht um Makellosigkeit oft.
Ja, ich glaube nicht mal, dass das nur ein amerikanisch, deutsch oder europäisches Problem ist. Das lag ganz speziell an dieser Regisseurin. Und die hatte auch ein Altersproblem und deshalb wollte sie das eben so haben. Und da muss man dann eben leider klein beigeben und muss das also dann so machen. Das war ein bisschen schwierig bei dem Film.
Wir kommen jetzt zu dem erfolgreichsten Film, den Sie gemacht haben. Und wer jetzt hier an so eine tolle Filmmusik von Goodfellas denkt oder sonst irgendwas, der wird sich wundern. Es geht hier um was ganz anderes. Der meistgesehene Film, den Sie gemacht haben, heißt nämlich?
Papa Don't Preach.
Papa Don't Preach von Madonna. Sie haben tatsächlich für diese ganzen Mega-Superstars in den 80ern ganz viele Videos gemacht. Auch Prince war dabei zum Beispiel. Für den haben Sie ja sogar noch einen Kinofilm mal gedreht, der ja total verrissen wurde. Aber Ihre Arbeit wurde gebilligt und alle anderen haben für ihr Handwerk, glaube ich, so eine goldene Zitrone oder Himbeere bekommen, was man halt so gar nicht haben will. Zurück zu Madonna. Hat die bei Ihnen angerufen und gesagt, ich habe gehört, dass Sie die Kamera so gut führen, oder wie ist das gelaufen?
Nein, das kommt ja meistens vom Regisseur. Und der Regisseur war James Foley und das war ein guter Freund, mit dem hatte ich einen Film gemacht und das hat sehr viel Freude gemacht. Und er und Madonna waren befreundet und dann gab es eben dieses Rock-Video und dann hat er gesagt, lass uns das zusammen machen. Dann habe ich gesagt, ja, gerne. Da war Madonna noch ganz frisch und hatte gerade erst mal einen Film gemacht, in dem sie bekannt wurde. Und dann hat das riesen Spaß gemacht. Wir haben da große Freude gehabt. Wir haben das gedreht wie Kino.
Heute wäre das wahrscheinlich was anderes. Ich weiß nicht, ob Sie sich nochmal begegnet sind oder ob es nochmal zu einer späteren Zusammenarbeit kam. War das die einzige Zusammenarbeit?
Ja.
Weil heute heißt es ja, dass sie Regie führt mit allem, was sie tut. Also sie führt ja auch wirklich Regie. Und war sie damals noch bereit, sich auf Dinge einzulassen? Oder hatte sie damals auch schon ein ganz genaues Bild, wie es ablaufen muss?
Nein, überhaupt nicht. Sie hatte gar kein Bild. Das war Jamie, der hat ihr das erklärt und sie hat das gemacht.
Sie hat sich hingegeben, tatsächlich.
Ja, sie hat das gemacht und sie hat es auch eingesehen, weil es war auch richtig. Also es passte auch genau immer zu dem Song, wie das aufgelöst war. Und das war eine gute Auflösung und das hat sie eingesehen und sagt, ja, prima. Und das war damals so wahnsinnig bekannt, das wurde in der ganzen Welt gespielt. Das war in Indien, in China, in Russland, überall. Also das war wirklich unglaublich bekannt, dieser Song.
Radio 1. Hörbar Rust.
Recht herzlich willkommen zur zweiten Stunde der Hörbar. Zu Gast ist heute der Mann, über den Leonardo DiCaprio sagte, ich wünschte, er wäre mein Vater. Hat er wirklich gesagt, ne? Leo DiCaprio?
Hat er gesagt, ja. Das hat mich sehr gerührt, muss ich sagen. Weil das ist, ein besseres Kompliment kann man eigentlich nicht kriegen.
Haben Sie sich schon vor The Departed kennengelernt, vor diesem letzten großen Film mit Scorsese?
Ja, wir haben ja Gangs of New York zusammen gemacht.
Na klar, stimmt.
Und da haben wir uns kennengelernt und auf Anhieb eigentlich mochten wir uns sehr gerne. Also ich mochte ihn sowieso schon, ich habe ihn schon verehrt. Als ich seinen ersten Film, den er gemacht hat, gesehen habe, habe ich gesagt, das ist so genial, das kann gar kein Schauspieler sein. Das muss ein echter sein, wo er diesen Debilen spielt. Da habe ich gesagt, das ist so genial. Und seitdem war ich eigentlich ein großer Fan von ihm. Und dann hatte ich eben das Glück, ihn zu treffen. Und da kommt natürlich auch eine große Bewunderung ihm entgegen von meiner Seite. Und dann ist er ja eigentlich Deutscher und spricht auch Deutsch, nicht mehr so sehr gut, aber immerhin noch. Und also wir haben vieles gemeinsam. Wir haben auch das Interesse an der Umwelt gemeinsam. Da hat er mich eigentlich dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ja, ich muss auch mal was Vernünftiges machen und mich auch mal um die Umwelt kümmern, was er eben sehr tut. Mhm. Und deswegen ist das eine schöne Freundschaft.
Ich hole mir jetzt noch eine Geschichte ab, die Sie nicht zum ersten Mal erzählen, aber ich würde sie den Hörern ungern vorenthalten. Auch da geht es um eine Filmszene. Scorsese hat Jack Nicholson geholt für den Film, vor dem er große Achtung hatte, und eben auch Leonardo DiCaprio. Und es ging wohl darum, dass die Machtverteilung da so ein bisschen hin und her geschoben wurde. Der Film wurde vorgezogen, glaube ich, deswegen war das noch nicht alles ganz fertig, ne? Und somit gab man Jack Nicholson mehr Freiheit. Sie müssen das jetzt mal in Ihren Worten erzählen, was sich da am Set zutrug.
Ja, es war so, dass eigentlich der Film 3 Monate später gedreht werden sollte. Und dann kam Bob De Niro zu Marty und sagte, du musst den Film vorher anfangen, weil ich brauche deinen Schauspieler, ich brauche Matt Damon für meine nächste Rolle. Und da Marty ihm nichts abschlagen kann, hat er gesagt, gut, dann versuchen wir das. Er hatte aber damals sehr viel zu tun, auch mit der Fertigstellung seines letzten Films. Und außerdem musste er nach L.A. wegen Oscar-Nacht und sowas alles. Und dann hat er die Schauspieler aufgefordert, ihm doch dabei zu helfen und sich das Buch nochmal anzugucken und ob sie also Vorschläge dazu hätten. Und das hat der Jack sehr wörtlich genommen und hat das Drehbuch umgeschrieben. Nicht nur so, nicht nur seine Texte, sondern auch eine neue Figur reingebracht, eine Frau, und hat auch angefangen mit den anderen, wobei dann die anderen Schauspieler gesagt, Moment, Jack, also lass mal unsere Texte in Ruhe. Ja, die müssen wir schon selber sprechen dürfen. Und dann fing der Film an und dann passierte etwas, was für alle sehr, sehr überraschend war, dass Martin Scorsese, der große Regisseur, nicht in der Lage war, Jack zu inszenieren. Und niemand hat das verstanden. Das entstand aus einem großen Respekt vor diesem Mann, der irgendwie zwei Oscars hat und selber Regisseur ist und so. Und hat gesagt, ich kann dem nichts sagen, der lacht mich aus, der weiß viel mehr als ich und war nicht in der Lage. Und Jack, der den Martin natürlich auch verehrt als Regisseur, hat gesagt, naja, Gott, dann helfe ich ihm halt, seinen Film gut zu machen, und hat eben für die 29 Tage, die er da war, ein bisschen die Regie übernommen. Und das war für uns alle eigentlich ganz deprimierend.
Es soll auch, deswegen komme ich darauf in dem Zusammenhang, die Szenen mit Leonardo DiCaprio waren teilweise wohl auch wirklich grenzwertig, sodass man nicht mal mehr sagen konnte, okay, er hat sich Mühe gegeben, den Film zu retten, sondern er hat ihn ganz schön ausgespielt. So hat sich das mir dargestellt.
Er hat sich Jack Nicholson hat bei jedem Schauspieler versucht, sozusagen den an die Wand zu spielen. Und ganz besonders natürlich bei Leonardo. Und da gab es eine Szene, eine bekannte Szene. Das waren eigentlich nur zwei Seiten, aber er hat irgendwie 10 Minuten gebraucht. Normalerweise ist das eine Minute pro Seite, um diese Szene zu spielen. Und hat da Sachen gemacht, die überhaupt nicht im Drehbuch standen, die so waren, dass jeder andere Schauspieler sagt, Moment mal, wo sind wir eigentlich hier? Was für einen Film drehen wir denn gerade? Und Leonardo hat sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat das mit einer stoischen Ruhe durchgezogen und hat nur hinterher, wenn das die Szene zu ihm hat, gesagt, was war das denn? Also er hat plötzlich eine Pistole unter dem Tisch vorgezogen, hat die an seine Stirn, Nicholson, hat die an seinen Kopf gehalten und solche Sachen. Oder, also es war wirklich schon mehr als grenzwertig.
Aber er scheint wirklich diesen absoluten Respekt zu genießen, dass weder Martin Scorsese in der Lage ist, sich vor ihm hinzustellen, zu sagen, pass auf, danke für deine Hilfe, aber das geht jetzt zu weit, noch, dass jemand wie DiCaprio, der ja auch keine Nullnummer ist, der ist ja auch ein Star, dass man ihn irgendwie, dass man ihn nicht in die Grenzen weist. Jeder hat zu viel Respekt vor ihm, ist das so? Kann er sich alles erlauben?
Offensichtlich ja, weil es hat niemand was gesagt, auch Martin nicht und auch natürlich Leonardo nicht. Also,
und sie auch nicht.
Na, ich am wenigsten. Also.
Weil sie so harmonieliebend sind oder weil sie einfach das Gefühl haben, sie können sich da nicht einmischen?
Nein. Das ist auch nicht, das ist auch von der Regie oder von den Schauspielern, aber.
Okay. Wir kommen zu ihrem nächsten Lied. Und zwar kommt das von Muse. Uprising heißt es. Und wie hat es das in ihrer Auswahl geschafft?
Das kommt von Sherry, meiner wunderbaren Frau.
Ja.
Und die hört das sehr, sehr gerne, Muse. Und wir haben das im Radio gehört, im Auto. Und ich sage, das ist ja ein toller Song. Der ist ja super, der gefällt mir gut. Da habe ich gesagt, naja, den kannst du ja mitnehmen zu Bettina Rost. Habe ich gesagt, tue ich sehr gerne.
Abruptes Ende, das Lied mitgebracht von Michael Ballhaus, Muse, Uprising. In ihrer Chronologie hängen wir, und das ist meine Schuld, noch ganz schön zurück. Also sie sind noch nicht mal 18. Wir sind nämlich vorhin so vorgesprungen ins Hier und Jetzt. Mit 18 haben sie eine Fotografenlehre gemacht und sind bei Lola Montes auf diesem Filmset das erste Mal so richtig, haben sie das erste Mal so richtig Blut geleckt und wollten fortan Kameramann werden. Ist das schon so weit gewesen an dem Tag, als Sie das gesehen haben dort, was da passiert?
Ja, das war der Moment wirklich. Ich hatte ja, einmal hatte ich zum Beispiel fotografiert sehr viel. Ich war im Theater groß geworden. Ich liebte also Theater und liebte Bilder machen. Und jetzt war ich an diesem Set und das war ein toller Regisseur, Max Ophüls, und ein ganz wunderbarer Kameramann, Christian Matras. Ich kann mir sonst keinen Namen merken, aber den schon. Und da dachte ich, die Bilder fangen an, sich zu bewegen und es hat mit Theater zu tun. Und dadurch, das will ich machen. Und das war stand felsenfest in meinem Kopf.
Es gab ja noch nicht so die klassische Ausbildung zum Kameramann damals. Sie haben dann wahrscheinlich so eine Art Assistenz gemacht beim Fernsehen, glaube ich. Und haben es dann auch beim SWR zum Chefkameramann gebracht. Ja, Sie nicken Gott sei Dank die ganze Zeit. Haben ja in der Zeit auch Helga geehelicht, ihre erste Frau, die Sie mit 20 kennenlernten. Ja. Und Sie haben jetzt eben gerade von Ihrer zweiten Frau, von Ihrer zweiten großen Liebe im Leben, von Sherry gesprochen. Deswegen will ich Helga, obwohl sie sehr viel Platz in ihrem Leben hatte, nicht zu viel Platz an dieser Sendung geben. Man kann aber sagen, 48 Jahre, glücklich verheiratet, schon schön. Dabei fanden Sie sie am Anfang gar nicht so interessant, Helga.
Nein.
Ihr Freund, ein Freund hat, glaube ich, zuerst Kontakt aufgenommen.
Ja, ein Schauspieler hat mit ihr geflirtet und irgendwann sagte sie, die Helga, die küsst so toll. Und ich, wie bitte? Die Helga kann küssen?
Die Helga kann küssen. Wer kann denn nicht küssen?
Naja, aber ich meine, es kommt darauf an, wie man küsst.
Ja, die Helga kann gut küssen.
Und Helga kann gut küssen. Und dann dachte ich, das musst du doch auch mal probieren. Dann war irgendwie, dachte ich, ja tatsächlich, ich kann ja wirklich gut küssen. Und dann ging das irgendwie so langsam los.
Ja, denn auch Helga war nicht von Anfang an, stand sie nicht in Flammen für sie. Aber offenbar müssen sie auch was richtig gemacht haben. Im Zweifel war es auch das Küssen. Das können wir alle jetzt nicht beurteilen. Sie waren zusammen und es kam das erste Kind und es kam das zweite Kind im Laufe der 60er Jahre. Und sie waren einigermaßen gesettelt als Kameramann. Wie kam es denn zu der Begegnung mit Herrn Fassbinder, die ja sehr schicksalsträchtig war?
Ja, das kam so. Also beim Südwestfunk lernte ich Peter Lilienthal kennen, der sehr wichtig wurde für mein Leben, weil ich die ersten Filme mit ihm gemacht habe. Und das war eine ganz wunderbare Erfahrung für mich. Und dann kriegte er das Angebot, nach Berlin zu gehen, an die DFFB, an die Deutsche Film- und Fernsehakademie.
An der Sie heute auch unterrichten,
zum Beispiel. Aber immer noch sehr verbunden bin mit ihr. Und dann sagt er, du kommst mit. Na, ich sage, ich bin doch noch ein bisschen zu jung dafür, um jetzt zu unterrichten und so. Das war 68. Sagt er, nee, die sind ja auch jung und so und du kommst mit. Und das war 9 Jahre Fernsehen und meine Kollegen haben gesagt, bist du verrückt? In einem Jahr wirst du 10 Jahre hier, dann wirst du pensionsberechtigt und all sowas. Du kannst doch nicht nach 9 Jahren aufhören. Also das ist Wahnsinn. Aber ich sagte, nee, ich gehe jetzt nach Berlin. Genug Baden-Baden, das langt jetzt. Und dann bin ich mit Lilienthal zur DFFB gegangen. Und meine Schüler waren unter anderem Wolfgang Petersen, lobenswerterweise. Und es gab auch noch andere, die man dann hinterher nicht so gerne genannt hat.
Okay, alles klar. Aber wie war das, wie kam es zu der ersten Begegnung mit Fassbinder? Haben Sie sich gleich gemocht?
Nein, gar nicht, weil er wollte mich gar nicht, sondern er wollte jemand ganz anders. Und aber der Produzent war Uli Lommel und Uli Lommel hat gesagt, ich kenne den Ballhaus und der ist gut und so, den musst du nehmen. Und es brannte ein bisschen, also die haben in 14 Tagen angefangen zu drehen und ich musste mich sehr schnell entscheiden. Und dann habe ich mich entschlossen, bin nach Almeria geflogen und er war sehr unfreundlich. Und ich dachte,
kann man sich bei dem gar nicht vorstellen.
Überhaupt nicht, nein. Überhaupt nicht. Und er nannte mich immer den Fernseh-Heini, weil ich so viel Fernsehen gemacht hatte. Und ich dachte, ich packe mal lieber meinen Koffer nicht aus. dann hat mich das sehr interessiert, was er für Bilder im Kopf hat und wie er die inszeniert und wie er mit den Schauspielern umgeht. Und dann nach und nach habe ich ihn bewundert. Und dann hat er mir immer schwierigere Aufgaben gestellt und hat immer gedacht, irgendwann sagt er, das geht nicht, habe ich aber nie gesagt. Und das wurde dann nach und nach, wurde es doch sehr viel besser. Ich habe zwar nie von ihm gehört, dass das gut ist oder so, sondern es war immer so, dass man dachte, vielleicht doch nicht, vielleicht klappt es doch nicht, aber...
Naja, es sind 17 Filme in gemeinsamer Zusammenarbeit entstanden. Sie haben gerade gesagt, dass Sie Fassbinder bewundert haben. Ich kann mir vorstellen, dass der mit Bewunderung gar nicht so viel anfangen konnte, dass der es spannender fand, wenn man ihm was entgegengesetzt hat. Täusche ich mich da?
das kann ich komischerweise jetzt gar nicht mehr beurteilen. Er wusste immer, dass ich eine eigene Meinung habe und auf die hat er auch manchmal sich bezogen. Aber ob er das mochte oder nicht, ich glaube, jeder Mensch mag, wenn er respektiert wird und wenn er angenommen wird. Er merkt ja auch, wie ich auf ihn reagiere. Und wenn ich immer so ein mieses Gesicht mache, dann weiß er, dass ich das nicht mag. Aber ich machte eben kein mieses Gesicht, sondern fand das toll. Ich fand, das hat mir großen Spaß gemacht.
Die dritte halbe Stunde ist bereits so gut wie Geschichte. Aber wir haben noch Charles Trenet, La Mer. Warum haben Sie das mitgebracht?
Ja, das erinnert mich so an schöne Urlaube in Frankreich und an eine sentimentale Liebe zu Charles Trenet, den ich einfach toll fand. Das war so für mich die Verkörperung von Frankreich. Und der war ja ein großer Held in Frankreich. Als er beerdigt wurde, waren, glaube ich, 100.000 Menschen in der Kirche. Das heißt was.
La mer. On va danser.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Meister des Lichtsetzens und der Kamera Michael Ballhaus. Ich erlebe Sie als Grand Seigneur. Sie sind ein gut aussehender Mann. Sie haben die 70 hinter sich gelassen. Sie sind gut gekleidet, lässig, ruhig, relativ bescheiden. So kommen Sie auch in den Interviews rüber. Und doch flog mal ein Hammer ganz knapp an Ihrem Gesicht vorbei. Was war da passiert?
Das ist lang, lang her. Das war zu Fassbinders Zeiten. Und Fassbinder hat immer die Peitsche geschwungen und mich immer gehetzt und so. Und ich habe dann diese Hetze und diesen Druck weitergegeben an meine Beleuchter. Und meinen Oberbeleuchter habe ich besonders gequält. Und irgendwann war das auch mal zu viel. Und dann flog mal ein Hammer. Und dann dachte ich, hoppla, jetzt musst du aufpassen. Jetzt bist du etwas zu weit gegangen. Weil ich habe immer gesagt, Tempo, Tempo, Tempo. Und das war ihnen dann zu viel.
Durch Fassbinders Art zu arbeiten, haben Sie ja sicherlich auch sehr viel gelernt. Also ich kann mir vorstellen, als Chefkameramann beim SWR Baden-Baden, das ist irgendwie ganz nett, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, das ist ja der größtmögliche Spagat eigentlich, dann bei Fassbinder zu landen. Wenig Geld, wenig Zeit, jemand, der ziemlich egozentrisch ist, der da irgendwie ins Horn stößt. Ihnen hat es gefallen, es hat Sie auch geformt. Was haben Sie gelernt in dieser Zeit?
Ich habe sehr viel gelernt und ich muss sagen, ich verdanke ihm auch viel. Es war schwierig mit ihm oft, aber es war eben auch sehr, sehr gut. Er hat mich getrieben, aber auf der anderen Seite habe ich nie vergessen, dass ich natürlich auch Qualität liefern muss. Das heißt, ich habe mich immer sehr gut vorbereitet. Und das war eigentlich dann sozusagen für mich die einzige Möglichkeit, dann auch schnell zu sein. Wenn ich immer wusste, was ich wollte und mein Team auch angehalten habe, schnell zu sein, dann ging das auch. Dann konnte ich Qualität machen und trotzdem schnell sein. Das habe ich gelernt. Ich habe gelernt, wo die Bilder zusammenkommen, wo der Schnitt stattfindet, weil wir haben ja praktisch alles auf Schnitt gedreht. Und das ist ein ganz wichtiger Moment, dass man das weiß, wie die Bilder zusammenkommen. Und das war auch etwas. Und natürlich hat er sich auch tolle Sachen ausgedacht und die habe ich natürlich gerne gemacht. Also ja, es war eine gute Schule, eine harte Schule, aber eine sehr gute Schule.
Wir haben vorhin, als das Mikro gerade mal nicht geöffnet war, ich weiß nicht mehr genau, wie wir darauf kamen, auf Souveränität oder Unsicherheit, darüber haben wir gesprochen und Sie haben so ein paar Leute aufgezählt, die tatsächlich entgegen meinen Vorstellungen gar nicht so selbstsicher sind, zu denen auch eben Fassbinder gehörte. Sie haben gesagt, zu meinem Erstaunen, der wäre nie alleine in ein Restaurant gegangen zum Beispiel. Der brauchte immer Leute um sich rum.
Ja, das braucht er. Er braucht auch eigentlich, hat immer Familie gesucht. Er hat ja eigentlich Filme gemacht, hauptsächlich aus dem Grund, kann man nicht so sagen. Er wollte natürlich auch gerne Film machen, aber er hat auch Filme gemacht, um immer seine Gruppe, seine Familie um sich zu haben. Und da war er am glücklichsten und fühlte er sich sicher und zu Hause.
Und doch war irgendwann Schluss mit Ihnen als Traumpaar. Ich glaube, es waren insgesamt 9 Jahre, korrigieren Sie mich, auf jeden Fall 17 Filme, das ist sehr viel. Und bei Berlin-Alexanderplatz waren Sie ja auch eigentlich vorgesehen, um dort die Kamera zu machen. Dazu kam es nicht mehr, da war dieser Bruch da. Warum?
Der Bruch entstand eigentlich schon bei unserem letzten Film, bei der Ehe der Maria Braun. Das war ein sehr schwieriger Film für mich, weil da spielten Drogen eine große Rolle. Und er hat etwas ziemlich Gemeines gemacht. Er hat meine Frau sozusagen die Ausstattung machen lassen und sie war sehr gut und hat das toll gemacht. Und dann hat meine Frau jemanden engagiert, einen jungen Mann, der ihr dabei helfen sollte, eben technische Dinge zu machen, die sie ja nicht gelernt hat. Sie war ja keine. Und dann fand er mir Interesse an diesem jungen Mann und dann hat er gesagt, jetzt macht der das. Und dann gab es einen Punkt, wo wir gesagt haben, machen wir jetzt weiter oder gehen wir? Und dann haben wir uns gemeinsam entschlossen, professionell zu reagieren und zu sagen, gut, wir sind zwar ein Paar, aber wir reagieren jetzt professionell und machen den Film zu Ende. Aber da war der Knacks schon da. Und dann passiert es eben, dass wir uns getroffen haben zur Motivbesichtigung in Berlin. Ich hatte das Buch gelesen, fand es hinreißend, wollte den Film unbedingt machen, hatte eigentlich auch schon so gut wie einen Vertrag. Und dann hatte er so das Gefühl, er möchte gar nicht mit mir reden, sondern hat seinem Assistenten gesagt, sag doch mal dem Kameramann. Und das dachte ich erst als Witz, das kannte ich ja, dass er solche Spielchen spielte.
Eifersucht, was war da das Problem? Hatten Sie mit anderen Regisseuren gearbeitet in der Zwischenzeit? Was war das Problem? Warum war er plötzlich so zickig? Wegen Ihrer Frau noch, die alte Geschichte?
Ich kann es bis heute nicht sagen, ich weiß es nicht. Vielleicht war es ein Härtetest, vielleicht hat er gesagt, jetzt muss ich den mal prüfen, ob das jetzt aushält ein Jahr. Ich weiß es bis heute nicht. Jedenfalls, er war eifersüchtig, war immer eifersüchtig, wenn ich mit anderen gedreht habe und ich kam gerade von einem anderen Film. Das spielte bestimmt auch ein bisschen eine Rolle. Aber ich weiß nicht, was es war. Aber er war dann doch, glaube ich, sehr erstaunt, dass ich dann gesagt habe, nee, geht nicht mehr.
Anfang der 80er sind Sie mit Ihrer ersten Frau Helga in den Zoopalast gegangen, haben sich eine Premiere angeguckt. Erinnern Sie sich noch an den Film 1982?
Oh ja, das war Raging Bull.
Ja.
Und da stand ein kleiner Mann auf diesem Podest da vorne und hat über Restauration gesprochen. Und ich habe zu Helga gesagt, mit diesem Mann möchte ich mal einen Film drehen. Ich hätte auch sagen können, ich möchte mal zum Mond fliegen. Das war so weit weg wie ein Flug zum Mond. Ja, und zwei Jahre später ruft mich dieser Mensch an und sagt, er möchte mit mir einen Film machen. Das war ein Wunder.
Martin Scorsese war das, von dem wir heute ja schon mal gesprochen haben. Sie haben zwei Nächte lang nicht geschlafen nach diesem Anruf, haben Sie mal in einem Interview gesagt. Das kann ich mir vorstellen. Wenn so eine Koryphäe sich meldet und sagt, arbeiten Sie mit mir, hat man das Gefühl, oh Gott, hoffentlich erfülle ich das, was der in mir sieht? Oder wussten Sie schon immer ganz ruhig, Sie können sich auf Ihr Handwerk verlassen, denn das können Sie gut, das beherrschen Sie?
Das kann man nie sagen. Ich war natürlich unheimlich aufgeregt, aber ich dachte mir, wenn der mich anruft, wird er schon einen Grund haben. Dann hat er irgendwas von mir gesehen, was ihm gefallen hat. Und das war in der Tat so. Er hat einen Film gesehen, da gab es eine Einstellung, die fand er so toll, dass er gesagt hat, Moment mal, wer hat denn den Film gedreht? Da haben sie gesagt, ja, der Ballhaus. Ach ja, den kenne ich ja von Fassbinder-Filmen. Und dann haben wir uns getroffen. Ich flog dann nach L.A. an seinem Geburtstag und kam mit einem kleinen Blümchen und habe ihm gratuliert. Und wir haben uns zwei Stunden unterhalten. Und da habe ich ein bisschen von der Angst verloren. Da hatte ich das Gefühl, dass wir doch auf derselben Wellenlänge sind. Mhm. Und das hat mir schon ein bisschen Sicherheit gegeben. Aber natürlich nicht genug.
Immerhin genug, um Qualität abzuliefern und immer noch so diese Spannung zu haben, es ein weiteres Mal zu probieren. Nach dem ersten Film kam gleich der zweite im nächsten Jahr, Die Farbe des Geldes, glaube ich. Also da hatten sich schon zwei gefunden. Mit Scorsese hatten sie auch eine ganz besondere Beziehung, die jetzt aber durch diesen letzten Film, The Departed, auserzählt ist. Ist das im Grunde wieder eine Geschichte, von der Sie sagen, das war intensiv, das war eine gute Zeit, aber jetzt sind wir, weiß ich nicht, unsere Geschichte ist auserzählt? Oder würden Sie sich als Freunde bezeichnen, die sich nie ganz verlieren werden?
Wir sind Freunde. Wir haben uns gerade wieder getroffen in New York. Also ich war mit Cherry in New York und in Los Angeles. Wir haben Marty getroffen, wir haben Mike Nichols getroffen. Wir sind Freunde. Es war nicht der Film. Der Film hat schon auch wehgetan, aber das hat ihm wehgetan und mir auch. Mhm. Aber wir sind trotzdem Freunde geblieben, weil wenn immer ich habe dann einen wunderschönen Preis bekommen in Polen, Kamri Marsch, und er hat eine Laudatio per Videobotschaft geschickt, die so war, dass ich Mühe da hatte, nicht zu heulen, und stand da in diesem riesengroßen Saal mit 1200 Leuten und er war so groß an der Leinwand und ich stand da und wusste nicht, was ich machen sollte. Aber dann habe ich doch einen Satz rausgebracht. Aber das zeigt eben, dass er doch, und er hat nicht über meinen Beruf gesprochen, sondern hat über mich als Mensch gesprochen. Und das war so besonders, dass ich weiß, dass da eine große Freundschaft, große Beziehung zwischen uns ist.
Das mit dem sich die Tränen zurückhalten müssen und so, das kommt wieder auf Sie zu. Sie bekommen in einer Woche die Lola, den Filmpreis für Ihr Lebenswerk. Und da wird auch, ich habe keine Ahnung, wer der Laudator ist oder die Laudatorin, aber machen Sie sich mal drauf gefasst, da wird es auch wahrscheinlich nicht nur um Ihre Arbeit gehen, sondern um Sie. Sie gehen sicherlich mit Sherry hin.
Ja.
Und wenn Sie merken, dass Sie weinen müssen, weinen Sie dann oder versuchen Sie dann schon, weil Sie wissen, dass die Kamera die ganze Zeit auf Ihr Gesicht gerichtet ist, sich das irgendwie zu verkneifen? Wenn das so weit
also
kommt.
Eigentlich habe ich damit kein Problem, auch zu weinen vor der Kamera. Aber in diesem Fall möchte ich mich schon versuchen zusammenzunehmen, weil es ist ja nicht mein erster Preis und es ist auch nicht der Oscar. Bei dem hätte ich sicher auch nicht geweint. Aber
die sind dreimal nominiert worden. Es hat nie funktioniert. Es hat nie geklappt. Ja. Es gab diese andere Auszeichnung, diesen Achievement.
Vom ASC, American Society of Cinematographers. Das waren meine Kollegen. Und dieser Preis wird sehr selten verliehen, nämlich nur an ausländische Kollegen. Und ist überhaupt erst, glaube ich, 9-mal verliehen worden. Und ich war einer von denen. Und das ist für mich eigentlich viel wichtiger als der Oscar, weil der kommt von meinen Peers sozusagen. Und wenn die mir so einen Preis geben, dann bedeutet das wirklich eigentlich mehr als der Oscar, weil der Oscar hängt von so vielen anderen Dingen ab. Das hängt von der Stimmung des Publikums ab, von dem Film und so weiter. Und das war eigentlich für mich der schönste Preis. Und da hat Martin Scorsese die Laudatio gehalten. Also
ich hoffe ja irgendwie, aber es ist bestimmt nicht realistisch, dass Dustin Hoffman ihre Laudatio hält für die Lola. Denn mit dem sind sie auch freundschaftlich verbunden. Und vor allen Dingen verbindet sie eine Geschichte, die eigentlich höchst dramatisch begonnen hat. Nämlich mit einem Film mit Robert Redford, glaube ich auch. Und Michelle Pfeiffer, wieder der Schönen. Sie haben zugesagt, aber glaube ich kein gutes Gefühl dabei gehabt.
Richtig, der Film hieß Up Close and Personal. Und Michelle und Barb haben gesagt, du musst den Film mit uns machen und so. Der Regisseur ist zwar Erstheim-Regisseur, ist eigentlich Produzent, aber das kriegen wir schon hin. Und dann flogen wir nach New York, von L.A. aus nach New York auf Motivbesichtigung. Und der Flug dauert, glaube ich, 5 Stunden und der hat 5 Stunden auf mich eingeredet. Und am Ende dieses Fluges war ich eigentlich krank. Ich habe angefangen, mich zu übergeben und wusste nicht, was mit mir los ist. Mein Körper hat und meine Seele hat rebelliert und ich hatte einen Vertrag. Man kann in Amerika nicht aussteigen aus Verträgen. Und dann kam ich nach Hause und 2 Tage später bin ich nachts aufgewacht und habe Blut gespuckt und kam sofort ins Krankenhaus. Es war in ein sehr schlechtes Krankenhaus, das war das nächste. Und Dustin, der hörte davon, weil er bei Wolfgang Peters im Schneiderraum war, kam sofort in dieses Krankenhaus, weil das Krankenhaus so schlecht war, hat einen riesen Aufstand gemacht und hat sofort andere Ärzte dazugezogen. Und eigentlich sage ich immer, und ich glaube, das ist nicht so falsch, das zu sagen, wenn er nicht gekommen wäre, hätte es durchaus passieren können, dass ich an diesem Magendurchbruch verblutet wäre.
Sie haben unglaublich viel Blut verloren, schon zu Hause, glaube ich, und dann dort nochmal. Ist natürlich toll, wenn man dann weiß, da kommt Dustin Hoffman, den da jeder kennt und verehrt. Und ich glaube auch, er hat nicht nur ihre Hand gehalten, er hat auch noch einen Spruch gemacht, glaube ich, als sie in den OP geschoben wurden. Der hat mir sehr gut gefallen.
Ja, das war typisch. Ich wurde in der Nacht operiert, die haben ihn angerufen, er kam und als ich reingeschoben wurde in den OP, hat er gesagt, Michael, guck dir doch das Licht mal an, vielleicht kannst du das mal brauchen für einen Film. Das war das Letzte, was ich ihm hörte und dann war ich sozusagen weg.
Wir sprechen jetzt gerade über Freunde, die Sie haben. Das sind jetzt so diese ganz Bekannten. Das ist jetzt so ein bisschen Name-Dropping, eine Name-Dropping-Ebene. Sie werden sicherlich hier auch in Berlin, Sie sind ja zurückgekehrt in Ihre Geburtsstadt, Sie werden hier auch noch Freunde von früher haben und auch Menschen einfach, die mit der ganzen Branche unter Umständen gar nichts zu tun haben, die Sie schon lange kennen. Dann ist hier Sherry. Und Sie haben 2 Söhne.
Ja.
Die nicht direkt in ihre Fußstapfen getreten sind, aber schon auch in der Branche gelandet sind mit diesem Nachnamen. Hatten die es dadurch leichter oder schwerer?
Der eine schon. Der Florian ist ja Kameramann, also auch Director of Photography, lebt in Amerika, ist verheiratet mit einer Amerikanerin. Ich habe zwei zauberhafte Enkeltöchter von seiner Frau und ihm. Und der andere ist Sebastian, der Ältere, der ist First AD, also auch in der Branche. Und der lebt jetzt hauptsächlich in Südafrika. Und wir haben nicht so viel Kontakt, weil er eben so weit weg ist, der Florian auch, aber der Florian war mir immer näher, weil er eben denselben Beruf hat. Und das war immer eine große Nähe. Wir haben auch 10 Jahre zusammen gearbeitet. Aber ja, und ich bin sehr stolz auf diese beiden Söhne.
Einige sehr persönliche Sachen weiß ich, weil es ein hervorragendes Buch gibt. Also wer bibliophil ist, wird es sowieso lieben. Wer Cineast ist, wird es vergöttern. Es heißt Michael Ballhaus. Es ist Ihnen zu Ehren herausgegeben worden, zusammengestellt worden von Kamera Image 2010. Das ist, glaube ich, ein Festival, das stattfindet. Haben Sie mich gerade aufgeklärt? In Polen?
Ja.
Gut.
Und, ich nicke, was stimmt.
Und dieses Buch ist tatsächlich so aufgezogen, im Grunde wie ein persönliches Fotoalbum. Es ist unglaublich kostbar, es kostet nämlich auch ganz viel. Aber es ist wirklich schön und wir verlosen eines dieser Exemplare und haben uns eine super fiese Frage ausgedacht, die nämlich wirklich nur jemand beantworten kann, der sich mit Film auskennt und der weiß dieses Buch nämlich eventuell auch nur so richtig zu schätzen. Wie heißt die Kamera, die nach einem Schlangennamen benannt wurde? Klingt fies, ist auch ein bisschen fies. Vielleicht kann man es auch googeln, wenn man jetzt nicht so im Stoff ist. Aber schicken Sie, das ist eine Digitalkamera, mit der Michael Ballhaus experimentiert hat, mit seinen Studenten. Man kann das herauskriegen. Und schicken Sie bitte die richtige Lösung an hörbar@radio1.de und auch gleich Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer, dass wir Ihnen im Glücksfall dieses Buch zukommen lassen können. Im Grunde schließt sich jetzt hier zum Ende der Sendung in die Klammer, die ich begonnen habe oder geöffnet habe, mit der ungläubigen Frage, soll das jetzt wirklich schon auf einen Ruhestand hinauslaufen? Und nein, tut es nicht. Am Montag kam eine Pressemeldung heraus, dass Sie wieder einen Film drehen werden. Erzählen Sie davon.
Ja, die Sherry hatte das Angebot bekommen, einen Film zu machen über Natascha Kampusch. Mhm. Und sie hat das erst abgelehnt, weil sie ihren eigenen Film erst machen wollte. Dann starb Bernd Eichinger über diesem Projekt. Und dann kam die Produktion zurück zu ihm, Martin Moskowitz, und hat gesagt, Sherry, jetzt musst du das machen. Und ich war immer eigentlich dafür, dass sie es macht, weil ich fand es ein unglaublich spannendes Projekt. Und wir haben sehr viel über den Film gesprochen und haben Ideen entwickelt und alles Mögliche. Und irgendwann fragte Martin die Sherry, und wer macht die Kamera? Und dann sagt sie, ich weiß es nicht. Und dann sagt er, na, frag doch mal deinen Mann. Und dann kam sie zu Hause und hat gesagt, Martin hat gesagt, ich soll dich mal fragen.
Du, Martin hat gesagt.
Und dann habe ich gedacht, na ja, ich meine, das ist ein Film, der ist körperlich nicht sehr anstrengend, weil das ist zum größten Teil, wird das im Studio gedreht. Und ich habe da ein Zimmer, wo ich mich auch mal zurückziehen kann und mich mal ausruhen kann. Also ich kann das physisch, kann ich das leicht schaffen. Ich fühle mich sehr gut. Und ich brenne, diesen Film zu machen, weil der ist unglaublich kompliziert. Weil mehr als die Hälfte dieses Films spielt in diesem Bunker, in dem Natascha Kampusch gefangen ist. Und das zu lösen, das ist eine wirkliche Aufgabe und auf die habe ich mich jetzt gestürzt und das hat sehr viel mit Dunkelheit zu tun. Und das war für mich schon immer etwas Faszinierendes, etwas zu machen, was mit Dunkelheit zu tun hat, und bei diesem Film ist das ganz besonders aufregend, weil da gibt es Szenen, in denen es wirklich ganz dunkel ist und eine große Angst entsteht, und dachte ich, das versuche ich nochmal. Und großer Hilfe von Sherry natürlich, macht mir das große Freude, dieses Projekt zu machen.
Das wird in München gedreht, es geht bald los, und geschnitten in Berlin. Und im Frühjahr wird der Film kommen, dann werden wir Ihre liebe Frau einladen, hier als Gast, wenn sie Lust hat zu kommen. Dann kann sie ihre eigene Musik mitbringen, sie sagen ja, sie ist sehr musikbegeistert. Gut, dann sind wir im Grunde schon durch. Es geht jetzt noch um das letzte Lied, New York, New York, Frank Sinatra. Ist das eine Hymne für Sie?
Ja, also ich liebe halt Frank Sinatra und das hat halt so viel mit New York zu tun. Und ich liebe New York. Wir haben 7 Jahre in New York gelebt und das ist eine Stadt für mich, die ist halt unglaublich aufregend und dynamisch. Und das ist, New York ist ein Vulkan und man kann auch nicht immer in New York wohnen. Man muss auch ab und zu mal raus, weil es einfach zu intensiv ist, diese Stadt. Und dieses Lied hat eben sehr viel von dieser Intensität.
Ich danke Ihnen für Ihre Geschichten, für die Anekdoten, für das Nähkästchen, aus dem Sie geplaudert haben, für Ihre Musik. Bleiben Sie lange gesund und so gut gelaunt. Er nickt die ganze Zeit. Ich weiß, es muss sich wahrscheinlich für Sie am Mikro ganz, ganz schlimm anhören, aber es ist schon so, dass er noch hier sitzt, mein Gast, Herr Ballhaus. Ich verabschiede mich von Ihnen und Sie sich von den Hörern.
Ich verabschiede mich von Ihnen. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Das hat mir große Freude gemacht.
Das freut mich.
Ich hätte gerne noch eine halbe Stunde länger gesprochen.
Ja, gerne, so geht es mir auch. Also, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß bereitet zu Hause oder wo auch immer Sie jetzt gerade sind. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.